Radio Liechtenstein. Sonntag.
Sonntagvormittag, kurz nach den 11 Uhr, das ist der Radio Liechtenstein Sonntag. Am Mikrofon begrüßt Sie Petra Matt. Nächstes Jahr im Februar finden im Liechtenstein Landtagswahlen statt. Radio Liechtenstein stellt ja im Sonntag im Rahmen einer Serie die 6 Regierungskandidaten der kommenden Landtagswahlen vor. Heute dürfen wir den Regierungsratskandidat Daniel Oehri von der FDP bei uns im Studio begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Daniel Oehri.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind ja nicht zum ersten Mal bei uns im Studio. Wir haben ja bereits das Vergnügen gehabt mit Ihnen als Landtagsabgeordneter, FDP-Fraktionssprecher und jetzt zuletzt als FDP-Parteipräsident. Heute sind Sie bei uns als Regierungsratskandidat von der FDP. Vom Parteipräsident zum Regierungsrat. Wie ist das zu dieser Kandidatur gekommen?
An sich ganz simpel. Man hat mich gefragt. Es ist wie immer der erste Schritt. Ich habe damals im Radio gesehen, wo man mich darauf angesprochen hat, stehst du als Regierungsratskandidat zur Verfügung. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Ziel. Jetzt hat man sich schneller die Zeit ändern können. Es ist ein Prozess, den man durchläuft. Wir waren Kandidaten am Suchen. Und in jeder Konstellation haben mich die Vizepräsidenten angesprochen und gesagt, eigentlich haben wir einen Fehler, du stehst nicht auf dieser Liste. Und dann landest du auf einer Liste von mehreren Persönlichkeiten, die diskutiert werden. Und zu dem Zeitpunkt sind dort viele Namen da gestanden und da habe ich nicht gewusst, A, bleibe ich bis zum Schluss auf dieser Liste und B, haben wir mich dann auch gefragt, du überleg das einmal, wir schreiben die jetzt einmal drauf, du überlegst einmal, gehst du mal in die. Und dann war das erste Gespräch natürlich mit der Frau, dem Arbeitgeber, wo du dann einmal Fragen stellen musst, will ich das? Was sieht mein Herz dazu?
Und vor allem auch, was sieht die Familie, was sieht die Frau, ihre erwachsenen Kinder, was haben die ihnen geraten?
Wenn man an einem Punkt steht, wo man eine Entscheidung fällen will oder eine Entscheidung fällen darf, muss ich jetzt mal sagen, sagst du Ja oder Nein zu so einer Frage, muss ich mir selber überlegen, was wechselt oder was ändert sich in mir, eben für mich persönlich, aber auch für mein Umfeld. Das beeinflusst die Art und Weise, wie meine Freizeitgestaltung vielleicht ist, jetzt mit meiner Frau, mit meinem Kind, mein Berufsleben. Das sind lauter so Entscheidungen oder Elemente, die dich einflüssen und dann überlegst du schon gut, Ja oder Nein machst für die private Auslegeordnung, die du dann siehst. Und ich habe mich mit Familie und mit zwei, drei Vertrauten, die ich über das reden und unterhalten konnte, und gesehen, was raten ihr mir, was ist euer Feedback dazu. Und schlussendlich ist dann ja, am Bauch ein Herzensentscheid gewesen, wo ich gesehen habe, ja, ich stand zur Verfügung, wenn ihr mich haben will.
Es kommt ja noch etwas anderes dazu. Sie sind ja relativ kurze Zeit erst Parteipräsident gewesen. Jetzt hat ja, weil Sie eben als Regierungsrat kandidieren, der Alexander Patliner übernommen. Wären Sie nicht vielleicht gerne noch ein bisschen länger FDP-Präsident gewesen?
Also in Dresdenberg habe ich es klar gesehen. Ich übernehme das Amt jetzt nicht mit der Ziellinie, die nächsten zwei Jahre zu gestalten und dann sind die Landtags- oder die Regierungswahlen und danach ist Schluss. Sondern ich habe gesagt, ich übernehme das, weil ich weiß, dass die FDP, das Partei, mich jetzt braucht, mit dem Glauben, mit dem Willen, das die nächsten Jahre das Amt auszufüllen, zu gestalten und gemeinsam mit dem Präsidium, mit dem Vorstand das voranzutreiben. Und wenn dann die Frage kommt und du gibst das ab, ja, ich habe jetzt so ein Element abgegeben, wo mir Spass gemacht hat. Aber ich habe es auch bewusst zur Verfügung gestellt, weil ich gesehen habe, ich finde es nicht richtig, so viel Hüte von einer Person zu freibaren. Also ich bin Landtagsmitglied, habe meine Dossiers vorbereitet, bin gleichzeitig Parteipräsident und jetzt so ein Regierungsratskandidat. Dann ist die Gefahr, dass dich zerlegt, dass du nur in deinen Ämtern richtig funktionieren kannst. Und darum bin ich froh, dass wir eine Entscheidung früh getroffen haben, dass wir gesagt haben, wir suchen eine Person, die das Amt übernimmt. Und B haben wir mit dem Alexander jemanden gefunden, der super geeignet ist und mich freut, dass er zugesetzt hat. Also aus meiner Perspektive die richtige Entscheidung.
Also Partei und auch Sie haben das Gefühl, Sie sind im Prinzip besser aufgehoben oder nützen der Partei mehr, wenn Sie Regierungsrat sind als Parteipräsident?
Ich kann jetzt den Fokus setzen auf meine Regierungskandidatur, kann mich auf den Wahlkampf konzentrieren. Ich kann parallel mein Landtagsmandat ausfüllen, meine Landtagsdossier lesen, das bearbeiten, mich dort einbringen. Ich kann meine Arbeit dem Arbeitgeber behalten, machen und auch für meine Familie da sein. Und wenn du dann gleichzeitig ohne Parteipräsident sein darfst und ohne den Wahlkampf managen musst, dann läuft es Gefahr, dass du dann überall einfach nur so 70% leisten kannst und den Fokus verlierst. Und so ist es besser, wenn man es verteilt. Ich habe das Gefühl, Die Konstellation ist so viel besser.
In der Partei hat sich ja in der letzten Zeit einiges getan, wo Sie denn aufs Amt antreten haben im letzten Jahr. Wie beurteilen Sie jetzt so als, sagen wir mal, scheidender Präsident und Regierungsratskandidat, wie ist die FDP derzeit aufgestellt?
Es ist eine Innensicht und natürlich auch eine Aussensicht. Und was wir vor allem auch gemacht haben, wir haben die Partei intern unsere Kanäle natürlich genutzt, quasi unsere Adressdatenbank genutzt und haben die eigenen Mitglieder befragt. Wir wollten wissen, wo stehen wir? Was geben wir uns als Partei, als ich angetreten bin, für ein Feedback? Wir haben auch die Zwischenergebnisse, die in den Medien veröffentlicht worden sind, wie wir uns als Partei wahrgenommen genutzt, um eine Innensicht zu generieren und uns die Leute zu fragen, wo drückt der Schuh aus eurer Perspektive, was müssen wir verbessern. Wir haben unsere Gremien genutzt, wir haben mit dem Landesvorstand Diskussionen geführt und wir haben auch mit den Obleuten, mit der Basis draussen in den Gemeinden, die in ein Gespräch geführt, um zu sagen, was kann ich als Parteipräsident mehr einbringen? Wie können wir die Partei so aufstellen, dass die Leute sagen, das ist unsere FDP, die wird gedreht von der Basis von allen Gremien. Und das hat dazu natürlich geführt, dass wir uns überlegt haben, wie gehen wir in den Wahlkampf, wie müssen wir uns dort aufstellen, wie gehen wir mit diesen Fragestellungen um. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht nur quasi von denen lebt, die einem auf die Schulter klopfen, sondern dass man auch Feedback einfordert, kritisches Feedback einfordert, aber auch konstruktive Elemente mitnimmt. Und nicht nur, das läuft nicht gut, sondern mich interessiert vor allem, was kann man verbessern.
Wie zufrieden sind Sie denn jetzt, wie der Wahlkampf bisher gelaufen ist?
Also wir sind so gespürt, Wahlkampf, wir sind so zumindest drin. Die ganzen Nominationen laufen gerade, wir haben Workshop mehrere gemacht, wo wir das Wahlprogramm am Ausarbeiten sind. Gedanklich hat das natürlich für mich im November 2023 angefangen. Da haben wir angefangen, den Wahlkampf zu strukturieren, da haben wir angefangen, Programm zu entwickeln, da haben wir angefangen, Ideen zu entwickeln. Und dann fangst du an, mit sehr vielen Persönlichkeiten zu reden, zum Fragen, wer könnte für eine Landtagskandidatur in Frage, wie gehen wir mit der Regierungsmannschaft um. Und ein Prozess braucht sehr viel Kraft, sehr viel Zeit, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und dann zu sehen, dass wir es schaffen, im Unterland und im Oberland eine volle Liste zu haben, indem wir es schaffen, nach unserem Zeitplan, nach der Sommerferie, ein Regierungsteam präsentieren zu können. Ich bin stolz auf meine Teamleistung. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir können am 12. August abschliessen und am 13. eine Pressekonferenz machen.
Ich habe wir sind auf einem guten Weg. Ja, mir gemeint das Feedback auch, also auf die Nominationen. Dann hat es ja einige Interviews gegeben, eine oder andere hat da für Aufsehen gesorgt. Das Feedback auf eure Arbeit im Prinzip, was ihr jetzt präsentieren, was bis jetzt so war?
Also in Summe ist es sehr gut. Also wir spüren, dass wir gedreht werden, wir spüren, dass es die Leute, dass sich freuen mit dem Team, das wir bis jetzt alles präsentiert haben in den unterschiedlichsten Gemeinden. Aber wir kriegen noch positives Feedback als Regierungsteam. Klar gibt es einzelne Personen, die sich eine andere Persönlichkeit dort wünschen, die ein Problem mit dieser Person oder ein Problem mit der Aussage haben. Aber es ist immer, wenn du in einer solchen Konstellation eine Position beziehst, dann gibt es immer Leute, die sich an dir reiben. Wenn du gerne nichts siehst oder gerne keine Position oder gerne keine Meinung hast, ja, dann ist es einfach, dann bist du ja nur so eine Fahne im Wind. Und so spüren wir natürlich, dass einzelne Aussagen ja, zu Fragezeichen führen. Aber in Summe.
Zum Beispiel, was meinen Sie, einzelne Aussagen führen zu Fragezeichen?
Ja, die Entscheidung war, warum ist jetzt Ernst Wahl Regierungschefkandidat und nicht Sabine Munaun? Ist zum Beispiel eine Fragestellung, die immer wieder kam. Das ist eine Auslegeordnung, die wir im Team getroffen haben und gesagt haben, in dieser Konstellation, in dieser Situation, wer ist für das Land Liechtenstein die beste Persönlichkeit für dieses Amt? Und aus dieser Situation heraus haben wir für uns entschieden, den Ernst Wahl als Regierungschefkandidat zu machen. Und dort hat es so Fragezeichen gegeben, die gesagt haben, aber jetzt, was ist der Hintergedanke? Und so hast du immer, wenn du so Entscheidungen triffst, als Team, als einzelne Exponenten, die dann sich die Frage stellen, ja, könnte man es nicht anders machen? Man kann es immer anders machen, aber musst du irgendwann entscheiden, wie gehst du in den Wahlkampf?
Ich meine, weil Sie gerade den Ernst Wahl ansprechen, dort hat es jetzt ja in der letzten Zeit verschiedene Leserbriefe und Kommentare und so weiter gegeben, die auch kritisch gesehen sind. Was macht das mit euch, mit der Partei?
Also man reagiert natürlich immer auf einzelne Leserbriefe und vor allem kommt dann die Fragestellung, ist das eine Einzelmeinung, wo ein Einzelner, der jetzt einen Leserbrief schreibt, oder ist es die Meinung der breiten Masse? Wir nennen es nicht nur einfach zur Kenntnis, sondern man redet dann parteiintern natürlich über es und man überlegt sich, wie können wir Dinge vielleicht anders ausführen, anders ins Licht stellen, anders erklären. Nicht nur eine Aussage aus dem Kontext nehmen, sondern wirklich aus der kompletten Breite. Aber klar, das nehmen wir wahr, wenn Leute sich zu Aussagen äußern.
Und eben die Tabelle, beziehungsweise die Schulnoten, die ja vor 14 Tagen veröffentlicht worden ist vom Vaterland, ist ja sehr interessant. Sabine Menauni ist der Beliebtheit auf der ersten Position und der Regierungschefkandidat auf der letzten. Wie viel messen der so etwas bei? Wie viel Bedeutung?
Ich finde die Fragestellung noch schwierig, weil aus meiner Perspektive von einem Regierungsmandat geht es nicht darum, wer hat die meiste Sympathie. Sondern man muss ein Land führen, man muss eine Regierung führen, man muss das Beste für das Land Liechtenstein tun. Und die Frage stellen, wäre ich schon quasi einen Sympathiescore nachher zu erstellen. Klar, die Frage stellt man allen. Alle, die geantwortet haben, haben die Fairness gehabt, dass sie über alle sich können austauschen und nachher ihr Votum abgeben. Ich finde es nicht unbedingt sehr nützlich. Es ist ein Zwischenstatement. Ja, das muss ich so stehen lassen. Mhm.
Ja, und es ist ja auch hammerhart. Ich meine im Prinzip auch für alle Kandidierenden, oder?
Du kriegst Schulnoten, wo ja. Du dann fragst, was soll jetzt mit dieser Schulnote? Jetzt habe ich irgendwie 3,85 oder 3,45. Ich weiß es gerne genau. Und dann denke ich mir, warum standen sie dort, wo ich bin? Oder ich fange mit einem Kommentar und fange schon mit anderen vergleichen. Aber ich kann aus dem Ergebnis nicht ableiten, was muss jetzt sie besser machen oder was muss ich jetzt anders machen oder wie soll ich mir in Zukunft, falls ich noch eine Chance habe, mit dieser Regierung zu arbeiten, wie soll ich konkret meine Politik oder meine Arbeit gestalten? In einem Ranking ist ein Schönheitswettbewerbserkenntnis.
Anders ist es natürlich, wenn man das macht, wenn man eine Legislatur beurteilt, oder? Wenn man sagt, okay, das ist gut gewesen, das ist schlecht gewesen und so weiter. Aber eben, das ist halt auch die Realität, mit dem sich Politiker, auch wenn sie schon oder nur schon Kandidaten sind, mit dem auseinandersetzen müssen. Wie stark ist das psychologisch von Bedeutung, einfach auch für die Kandidierenden, und macht das auch Leute zu finden nicht schwerer, wenn man schon so derart im Vorfeld zum Beispiel beurteilt wird?
Du musst in einem politischen Mandat, sei es auf Gemeindeebene oder auf Landesebene, vielleicht im Vergleich zu früher, vor allem jetzt auch die Schnelllebigkeit der sozialen Medien, in jedem Kontext eine dicke Haut haben. Du musst damit leben, dass halt irgendwann am anderen Tag dann noch auf Social Media vielleicht steht, das heißt ein Dottel, du hast jetzt das und das falsch gemacht. Mit dem muss man umgehen können. Was ich viel wichtiger finde, wenn ich eine konstruktive Kritik überkommt, wo sieht, die Aussage zu dem Thema, der Sachverhalt, die Entscheidung ist jetzt falsch. Wenn man einfach sagt, du bist ein Dottel, dann weiß ich nicht, was ich ändere, das ist eben von meiner Haltung von mir nicht einverstanden. Ich es viel lieber, wenn es direkter kommt, wenn ich mit jemandem über etwas diskutieren kann und er ruft mir an, sagt, da können wir über das Thema reden, da habe ich eine Fragestellung, da komme ich nicht klar, damit mit ihnen raus können wir es diskutieren. Dann kannst du etwas entwickeln, kannst etwas Positives bewegen. Das andere ist so Brot und Spiele, Daumen hoch, Daumen runter. Aber ja, es macht es schwieriger, weil es gibt Leute, die eigentlich super geeignet wären und sich sagen, ich will mit dieser öffentlichen Ausmarkung nicht aussetzen und mag ich nicht. Mit dem musst du klarkommen.
Und es wird ja immer eher mehr als weniger, oder? Ja. Je mehr das mit den Social Media und so weiter zunimmt. Also ja, die Vorwahlzeit, der Wahlkampf, das ist belastend. Ich meine, auch bei Ihnen wird die Zeit für die Familie auch nicht gerade wahnsinnig gross jetzt momentan in dieser Phase, oder? Jetzt mitten drin im Wahlkampf, die heiße Phase, kommt dann erst noch. Und dann gibt es ja auch noch Daniel Löri in der Version vom Winzer. Sie hegen und pflegen ihren eigenen Weinberg. Neben dem Husen sind sie Vizepräsident vom Freien Winzer am Eschner Berg. Normalerweise produzieren sie, glaube ich, etwa 400 Flaschen Blauburgunder im Jahr. Was bedeutet Ihnen der Wingert?
Der Wingert ist etwas, wo ich quasi, dort bin ich eingewachsen. Wo ich meine Frau Zibel kennengelernt habe und das erste Mal am Kaffee hob. Aus und eingegangen, wie hat der Schwiegervater irgendwann gesagt, eigentlich ist es Sinn, wie der Schwiegervater hat gesagt, kannst du gleich mitkommen, gehst arbeiten. Und so habe ich vor über 25 Jahren angefangen, in dem Weinberg aushelfen. Irgendwann Meier, irgendwann habe ich Kurs besucht und habe gelernt, wie man mit Trauben umgeht. Ich habe dort auch einen Freundeskreis natürlich, darum bin ich Mitglied von der Winzer Meschner Berg. Für mich ist die Arbeit im Weinberg ein Stück weit Fitnessprogramm. Ich kann mich dort erden, ich kann 2 Stunden lang in den Reben drinnen stehen, über Gott und Welt nachdenken, über politische Themen nachdenken, die Reben pflegen, kollegiale Geschichten natürlich auch, weil man sich mit den Winzern wieder austauscht und am Schluss, wenn Gott will, und man hat gut geschafft im Frühling und im Herbst, hat man im Herbst eine Ernte. Ich habe dann meine 400 Flaschen Blauburgunder, die ich einen grossen Teil nicht verkaufe, sondern eigentlich als Geschenk irgendwelchen Kollegen und Freunden oder mal einen Geburtstag etwas mitbringe. Es ist für mich die Pflege von einer Kultur, der Schwiegervater und sein Großvater auch schon gepflegt haben. Es ist doch wieder so ein Familienbusiness von der Frau weiter zu betreiben. Aber für mich ist es wirklich eine Chance, um einfach mal etwas komplett anderes zu machen. Es ist mein Freizeitprogramm, nicht Radfahren und andere Geschichten, aber ich bin eigentlich jede Woche im Weinberg.
Jetzt habe ich gelesen, dass Sie gesehen haben, Sie haben dieses Jahr einen Totalausfall. Der Mehltau hat zugeschlagen. Und das sei halt eher gern, wenn Sie nicht so viel Zeit für den Wingert haben. Ist das auch wieder dem geschuldet, haben Sie das Gefühl, oder sind da andere Faktoren?
Eigentlich ist es also, so, alt sehe, 12 Jahre, lädt es mich in Weinberg irgendwann einmal flach. Und diesmal war es so gewesen. Im Frühling sehr viel Programm, wenig gespritzt. Und normalerweise komme ich mit meinem Weg, dass ich viel weniger spritze, als andere komme ich durch. Wenn Kombination kommt, wenig spritzen, zu wenig Zeit zum Pflegen, sehr viel auf Weg, schwierige Bedingungen vom Wetter, dann ist entweder Mehltau, verrieselt. Und so ist es passiert, dass ich nach der Sommerferie müssen entscheiden musste. Ich lasse die restlichen Trauben, die drinnen hängen, schon fressen. Weil normalerweise würde ich nach einem Jahr Marti hintreiben, um den Rest noch klar zu machen. Jetzt musste ich sagen, am Schafbauer musst du kein Netz aufstellen dazwischen. Du kannst das Schaf gleich hinlassen, weil es gibt keine Ernte dieses Jahr von diesem Jahrgang bei mir.
Also es ist leider so, dass es keine Flasche gibt, keine einzige Flasche gibt. Über der Totalausfall, wo Sie sagen, was halt ab und zu bei Ihnen, glaube ich, im 10-Jahres-Rhythmus passiert. Bei Ihnen ist aber glaub, sowieso der Wandel und die Veränderung eine Konstante in Ihrem Leben. Sie sind jetzt 53, arbeiten seit vielen Jahren in der Hilti als Berufsbildner, sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder. Sowohl beruflich als auch privat haben Sie aber auch schwierige Zeiten durchgemacht und Schicksalsschläge erlebt. Zum Beispiel 2011. Konkret geht es um die Vorsteherwahl zu Eschen. Sie waren ja 8 Jahre vorher dann im Gemeinderat und sind gegen den Günter Kranz angetreten und unterlegen. Und das Ganze hat einschneidende Konsequenzen für Sie.
Ja. Es ist rückblickend, mit Abstand ist es für mich wichtig, dass das passiert ist, weil es ein prägendes Element in meinem Leben war. Hat auch meine Art und Weise, wenn ich auf gewisse Mandate schaue oder auf gewisse Ereignisse schaue, natürlich auch verändert. Weil du bist 8 Jahre im Gemeinderat, dann wirst du gefragt, ob du als Vorsteherkandidat zur Verfügung stehst. Ich habe es wollen, ich habe brennt auf es, habe mich vorbereitet. Wir sind im Frühjahr Wahlkampf eingestiegen, haben vor der Sommerferie klar gesehen, ich bin der Vorsteherkandidat. Und dann laufst du oder reitest du auf einer so einer Welle, wo dir alles auf die Schulter klopft und sagst, du hast gute Chancen. Und das war der 20. Februar, mein 40. Geburtstag. Gewesen. Und dort war das Wahlsystem natürlich so, gewesen, wenn du gewählt wirst, hast du an einem anderen Tag anfangen. Also haben wir natürlich aus der Perspektive vom Arbeitgeber für Hilti AG entscheiden, wie gehen wir mit dieser Situation um. Der will Vorsteherkandidat oder ist Vorsteherkandidat, will Vorsteher werden. Und ich habe dort mal gesehen, ich habe so viele Jahre für Hilti gearbeitet, das ist für mich klar. Wenn ich am anderen Tag weg bin, kann ich nicht. Ich war dort mal zuständig für 120 Lerner, die haben wir dort mal bei Hilti gehabt, 10 vollamtliche Berufsbildner geführt. Dann kannst du nicht mehr auf einem anderen Tag weg sein. Sondern ich habe gesagt, okay, wir machen einen Deal, ihr unterstützt mich in dem Prozess und ich stelle alle meine Funktionen zur Verfügung. Ich habe alle meine Funktionen abgegeben, habe mich Nachfolger gearbeitet, habe alles vorbereitet und habe dann gewusst, jetzt werde ich entweder Vorsteher oder ich suche mir Hilti intern oder Hilti extern, danach einen neuen Job. Ich habe alles niedergelegt. Und es macht es unangenehm, weil du bist Familienvater, brauchst ein Einkommen und sortierst dein Leben in jedem Zeitpunkt komplett neu und dann verlierst du die Wahl.
Überraschend eigentlich, oder? Also Sie sind schon davon ausgegangen, dass Sie es werden?
Ich bin davon ausgegangen, dass es geht. Wir haben viel gesehen, du trittst an gegen einen politischen Gegner, der ein Gewicht hat in diesem Dorf. Also wirst du nicht ganz einfach haben. Aber im Moment glaubst du an deinen Sieg. Du fährst ein Skirennen und glaubst, dass du jetzt aufs Podest fährst.
Sonst musst du ja gerne nicht losfahren.
Also musst du gerne nicht antreten. Und ich habe geglaubt daran, das geht, das schaffe ich. Und dann kommt der Tag X und jetzt weiß ich noch, wie es gestern gewesen wäre. Auf dem Bildschirm wird eingeblendet, dass du der Zweitbeste bist. Und dann läutet das Radio an, sieht man dann gerne eine halbe Stunde mit dir ein Interview machen und das Fernsehen kommt und du darfst dem politischen Gegner darfst gratulieren, dass er sehr gewonnen hat. Und dann fängst du an zu überlegen, was heisst das für mich? Weil vom Tag auf den anderen bin ich nur Gemeinderat, bin nur Vorsteherkandidat gewesen. Ich musste mein Leben müssen neu sortieren im 2011.
Ja. Und auch der Job bei der Hilti, Sie haben auch nur in der Gleiche zurück können, oder?
Nein, ich habe alles übergeben. Das, die Berufsbildung geleitet, das habe ich geliebt. Ich habe immer gesagt, das war der beste Job gewesen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Er bin ich los gewesen. Ich hatte noch eine Situation, dass ich mich müssen überlegen, ja, was will ich jetzt? Und dann hatte ich den Vorteil, dass ich sehr lange bei dieser Firma gearbeitet habe und dort eine Konstellation erlebt habe, dass mich die Hilti immer gestützt hat. Und die Hilti ist zu mir hergekommen, oder dort zum Beispiel der Personalchef gekommen und gesagt, du, Wir haben zwei, drei Ideen. Es gibt das Projekt, der Job, der Projekt. Gang du jetzt einmal in die Skiferie, weil er danach Skiferie hatte. Bei Skifahren eine Woche haben wir können überlegen, was will ich eigentlich. Und bei den zurückgekommen können sagen, wenn ich diese Funktion habe, das wäre super, das reizt mich. Geben wir eine Chance. Und dann fängst du in einer neuen Position im Personalwesen an, bist Projektleiter und arbeitest die in komplett neue Themen ein. Und es zu lernen, dass eine Funktion, Kraft einer Funktion bist du wichtig, jetzt ist die Funktion weg. Dann bin ich wieder Dröhre Daniel gewesen, habe mich ein neuer Finden erhielt. Und es war eine spannende Lebenserfahrung gewesen, weil du musst quasi durch das Tal der Tränen durch. Und die ersten zwei Tage hat es mich massiv angeschissen. Und danach kommst du in eine Situation, dass du sagst, okay, es ist schon eine Chance. Ich habe komplett neue Sachen dürfen lernen und jetzt habe ich die letzten 10 Jahre in dieser Funktion wieder geschafft.
Ich meine, es hätte auch anders gehen können, oder? Man die Loyalität, die sie in vielen Jahren am Arbeitgeber, der Hilti, gegenüber an den Tag gelegt haben, hat sich jetzt ja dann noch gelohnt. Ich meine, sie sind ja dann in ideale Voraussetzungen gekommen, sie haben so gerne noch wählen können, oder? Da hat natürlich nicht jeder das Glück.
Klar, es war eine Konstellation. Bei Hilti hat es damals, wie heute brummt, man hat immer wieder verschiedene Funktionen gehabt. Und dann ist es natürlich interessant, wenn man da sieht, okay, da gibt es eine Projektleitungsfunktion, da gibt es einen Coach, den man hat. Die Funktionen müssen natürlich dann hier auch passen. Und derjenige Teamleiter muss dann mir natürlich auch wählen. Es ist ein gewisses Risiko, wo du eingehst. Aber ich wusste, ich will den Vorsteherjob. Und ich habe auch gewusst, dass jetzt nicht ganz alleinig da stand, dass mich der Arbeitgeber auch stützt. Und es ist ein gutes Gefühl, vor allem wenn du weißt, du arbeitest so viele Jahre für die Firma. Und die unterstützen dich auch in so einem Weg, wo du siehst, ich will mich verändern. Sie könnten auch sagen, es interessiert mich nicht, deine politische Idee. Du kannst kündigen und dann arrangez-vous.
Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, sind wir 13 Jahre später, oder? Im Prinzip wieder die gleiche Situation, aber auf ein anderes Mandat, nicht auf der Vorsteher, sondern jetzt auf der Regierungsratskandidat. Jetzt nimmt es mich schon Wunder. Wie haben Sie es jetzt geregelt?
Eigentlich ist es klar, das Commitment ist gleich. Die Hilti hat mich in dieser Landtagstätigkeit die letzten 8 Jahre auch unterstützt, hat mich aber genau gleich unterstützt wie der Mario Wohlwind. Dort haben wir die gleiche Vereinbarung mit dem Kontingent, wenn wir unterstützt werden. Und jetzt, als ich gesehen habe, ich will kandidieren, ist das so ein Gespräch gewesen, wie geht das vonstatten? Und für mich ist genau die gleiche Vereinbarung. Weder dass ich sage, ich gebe alle meine Hilti-Funktionen als Projektleiter im Personalwesen im Moment gerade ab. Wir sind Nachfolger am Suchen, bei Leuten mitarbeiten, bei meinen Themen übergeben. Sollte das so rauskommen, dass ich in Zukunft in dieser Regierung arbeiten darf, bin ich weg aus der Hilti-Thematik. Sollte irgendein Erdrutsch passieren und ich kriege die Chance nicht, dann würde ich mich Hilti intern und vielleicht auch extern bewerben müssen und sagen, da gibt es eine Funktion, da gibt es eine Funktion, da gibt es eine Funktion. Aber meine Funktion, mein Job als Projektleiter im Personalwesen ist Ende Jahr weg.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, haben Sie nichts daraus gelernt? Oder sind Sie so überzeugt, dass es klappt? Weil im Prinzip begeben Sie sich ja in die gleiche Situation, nur Sie sind 53. So einfach, was weiß man ja, dass Leute ab einem gewissen Alter noch einen Job finden, oder? Also sehr mutig. Also ist Dummheit oder Mut? Je nachdem, wie man es anschauen will.
Vielleicht ist es Mut, ich weiß nicht, vielleicht ist es so Dummheit. Für mich ist es einfach, dass ich. Es gibt so prägende Elemente. Und einmal war es so eine Aussage, wo wir ein Kamingespräch hatten mit der Lehrling. Und dann hat der Lehrling, der CEO, damals Christoph Loos, gefragt, was hat ihn am meisten weitergebracht im Leben? Und hat er gesagt, verlassen Sie den Kreis der Gewohnheiten. Wo er auf Asien gegangen ist mit der Familie und in einem anderen, komplett anderen Kulturbereich etwas anderes einmal angefangen hat. Auch für Hilti. Und ein Element war für mich immer, es kommt eine so gewisse Konstellation nach ein paar Jahren, dass ich merke, ich will den nächsten Sprung machen. Nicht unbedingt karrieremäßig, sondern ich will etwas Neues lernen, ich will etwas Neues probieren. So habe ich projektmäßig Hilti intern immer wieder neue Funktionen gemacht. Ich habe mal ursprünglich Maschinenbau studiert. Ich habe früher Geräte entwickelt für Hilti. Ich mache komplett andere Geschichten. Und es in neue Prozesse hineingehen, neue Themen hineinzugehen, mich nochmal neu zu bringen, es hat mich immer gereizt. Und jetzt kriegst du die Chance, dass man dich fragt, willst du kandidieren? Und dann ist mir klar, jetzt kann man anfangen abwägen, wie gross ist die Chance, dass das funktioniert. Ich weiß einfach, dass ich mit dem Hilti-Support was, wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen, bin ich nicht am 10. Februar arbeitslos, sondern ich habe zumindest mein Leben noch bestritten, aber ich muss mir einen neuen Job suchen und es ist eine gewisse Unbequemlichkeit. Aber ja, es ist der Glaube daran, dass es funktioniert.
Ja, und vielleicht die Leidenschaft auch, dass sie das gerne haben, die neuen Herausforderungen. Also heute sagen dann einigen wir uns auf mutig, oder?
Ja, ich glaube, die beste Lösung ist, wir reden jetzt mutig, die anderen sagen, es ist vielleicht dumm, aber für mich ist es mutig, mir reizt es, etwas Neues zu probieren.
Sehr gut, danke schön für wirklich da die spannende Geschichte, die Sie uns jetzt da erzählt haben, was das so eben mit einem selber macht, wenn man plötzlich, ich will nicht sagen, vor ihm nichts steht, aber man muss wieder nochmal neu anfangen. Und an dem Moment machen wir doch eine kurze Pause und kommen mal zum ersten Musiktitel. Sie haben sich der Andreas Burani mit «Auf uns» gewünscht. Haben Sie der Andreas Burani zufälligerweise am Live-Chart gesehen, im 2019?
Ja.
Habe ich fast noch gedacht.
Für mich ist es Stock, es sprüht von Energie, es weckt Emotionen. Wenn du es live miterlebt hast, passt jetzt zum Wort live, wenn das man live miterlebt.
Live am Live.
Und ich darüber nachdenke, was sind zwei Lieder, die mich prägen? Es ist etwas, es rupft da mit. Und es ist auch eine Thematik, wo ich sage, es ist ein Team. Alles, was wir erreichen können als Partei, als Menschen, geht am besten, wenn man im Team schafft. Und das hat das Element drin, das ich einfach spannend finde. Und wenn ich zurückdenke an ein Lied, dann grüßelt es mich.
Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind eingeschaltet im Radio Liechtenstein Sonntag. Zu Gast ist heute der Regierungsratskandidat Daniel Höri von der Fortschrittlichen Bürgerpartei. Und das Ganze im Rahmen von unserer Serie zu den Landtagswahlen, die dann am 9. Februar 2025 stattfinden. Daniel Höri, ursprünglich stammen Sie aus Ruggell, haben sich aber zuerst einbürgern lassen und sind somit ein Wahl-Eschner. Was hat Eschen, was Ruggell nicht hat?
Gut, die andere Seite vom Eschnerberg. Ruggell hat mehr Sonne. Eschen ist einfach meine Heimat geworden, weil mittlerweile bin ich länger zu Eschen als zu Ruggell. Der Ursprung für Sie Bürger war ein ganz anderer. Ich war 8 Jahre im Gmonderer. Im Gmonderer konnte ich über Sachen abstimmen, die ich als Bürger von Ruggell nicht danach abstimmen konnte.
Weil Sie zuerst gewohnt haben?
Ja, ich habe zuerst gewohnt. Ich bin zuerst im Gmonderer gehockt und dann hat man mich bei dem Gmonderer geföppelt und gesagt, jetzt kannst du noch abstimmen, nachher, wenn du in den Turnen kommt oder die Unterlagen kommt, bist du auch von denen, die nicht. Und irgendwann hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich zum Gregor Ock gegangen bin und gesagt, wo ist der Zettel jetzt da unterschrieben? Ich bin genug lang zuerst, jetzt kriege ich das erste Bürgerrecht. Eigentlich sollte man aus meiner Perspektive, wenn man einen Liechtensteiner Pass hat, dann die Züge von A nach B, egal, überall alles abstimmen können. Aber so ist halt unsere Struktur, es ist so gegeben. Darum bin ich jetzt ein Einbürger, ein Eschner. Die Eschner haben mich begrüßt. Ein Nendler hat mir gesehen, er gratuliert mir zur Einbürgerung als Eschner. Ich muss einfach wissen, Eschner wird man durch Einbürgerung, Nendler ist man durch Geburt. Dann muss ich schmunzeln. Aber klar, ich fühle mich als Ruggeller, weil meine Kindheit habe ich zu Ruggell verbracht. Meine Liebe habe ich zu Eschen kennengelernt. Darum lebe ich mittlerweile mehr Jahre zu Eschen als zu Ruggell. Ich bin ein Unterländer.
Es ist einmal die Hauptsache, oder? Also ich glaube, der Unterschied zwischen Ruggeller und Eschner ist vielleicht nicht so gross wie bei Unterländer und Oberländer. Kann man das so sagen?
Es kann man sagen, aber eigentlich... Ich habe 20 Jahre lang Tschau-Volleyball gespielt. Also, aus dem Kontext aus merkt man dann einfach, wie klein das Land wirklich ist. Also die Liechtensteiner bist eigentlich überall auf dem Weg.
Man hört es halt am Dialekt, gell? Sie reden zum Beispiel unterländerisch, ich rede zu oberländerisch. Dort ist schon der Unterschied vom Ober- und vom Unterland. Daniel Höri, Sie haben es angesprochen vorher. Die Liebe hat Sie nach Eschen auswandern lassen. Zwischen sind Sie auch mit der Politik in Berührung gekommen. Genauer gesehen im legendären Café Hop. Wie ist es jetzt gegangen?
Das Café Hop ein Stammtisch hatte, damals, wo es noch existiert hat. Und im Stammtisch immer politisiert worden. Und eines Tages hat der Schwiegervater gesagt, du ziehst eine Parteiveranstaltung, du kommst gerade mit. Und da bin ich sehr schmal an so eine Parteiveranstaltung gegangen, weil zurück Gell, wo ich aufgewachsen bin, da oben am Stubentisch hat man wenig politisiert, vielleicht auch, weil sich die Eltern früher scheiden lassen und wir dann als 3-Männer-Haushalt haben andere Themen gehabt, also über Politik uns unterhalten. Und das habe ich eigentlich im Café Hop erlebt, wo unterschiedliche Parteien einen Stammtisch gekommen sind und diskutiert haben. Das hat mich fasziniert. Und wo der Lothar gesagt hat, du kommst mit einer Veranstaltung, da bin ich das erste Mal eigentlich in das Thema eingeführt worden.
Der Lothar war Ihr Schwiegervater, oder?
Ja.
Es gibt ja immer noch Stammtische im Liechtenstein, zum Beispiel legendär aus Café Mats Mura. Dort wird, wenn man bei uns im Land schön sieht, politisiert. Manche sagen sogar, es wäre dort Politik gemacht. Wie sagen Sie das?
Der Kaffee-Mat-Stammtisch, ja, dort wird Beats gemacht, dort wird vielleicht Politik gemacht, dann wird dort politisiert. Ich schätze das, wenn Leute an den Tisch hocken, gemeinsam sich austauschen, unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen und ihre Erfahrungen einbringen. So habe ich es im Kaffee zuerst erlebt, ihr erlebt es in anderen Stammtisch. Ich hocke bei dir mal im Pub Zeschen, dort wird auch politisiert, dort wird aber über andere so über das Fußball geredet. Also überall, wo Menschen zusammenkommen, finde ich das toll, wenn das gemacht wird, wenn Fragestellungen diskutiert werden, das bereichert uns.
Und ich meine, es ist eigentlich auch eine super Gelegenheit, um das Volk, seine Befindlichkeit, Anliegen, ja und vielleicht auch die Erwartungen zu spüren. Es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Politik, die am Volk vorbeigeht, oder?
Ja. Also es ist natürlich die Chance, wenn du irgendwo, und es ist jetzt mit den ganzen Nominationen, komme ich natürlich in Gemeinden, wo ich nicht alle Wochenende bin, und dann hockst du an einem Tisch mit Leuten, wo du nicht jeder persönlich sehr gut kennst, und hast du die Chance, mit Leuten zu diskutieren und fragen, du, wo drückt der Schuh, was sind Themen, die euch interessieren. Du wirst schon angesprochen, und es ist das andere Element. Wenn du Kandidat bist, dann laufst du irgendwo durchs Dorf, ich laufe durch Verdutz nach einer Sitzung, nimm einen Kaffee schnell, und dann werde ich angesprochen. Du bist Regierungsratskandidat. Die einen Daumen hoch, die einen reden mit dir, haben Wünsche, haben Ideen. Ein Austausch finde ich sehr wertvoll und wichtig.
Eben, wenn wir gerade von der Befindlichkeit reden, wenn es jetzt durch die Nomination in all den Gemeinden sind, Simone, ich habe jetzt das Gefühl bekommen, oder? Wo der Schuh trockt jetzt bei der Bevölkerung. Was haben Sie denn das Gefühl von dem, was Sie jetzt so ein bisschen mitbekommen haben? Was sind die grossen Anliegen von der Bevölkerung jetzt an die neue Legislatur, an die Zukunft?
Also die Gemengelage ist natürlich in den letzten Jahren immer die gleiche. Wir haben, als wir angefangen über das Wahlprogramm diskutieren, mal geschaut, was ist so der Sorgenbarometer in der Schweiz. Wir haben unsere eigenen Leute befragt. Wenn man jetzt schaut, was ist gerade der Zeitung gestanden, was sind die Dinge, die den Leuten drücken, dann ist es die Kostenentwicklung auf der Krankenkassenebene. Es ist das Thema Verkehr, es ist das Thema Demografie, das dazu führt, dass man immer älter wird. Also quasi das Leben, das Finanzieren von der Alterssituation. Also es sind immer die Top 3, 4 Themen, sind die ähnlichen Themen. Und dort erwarten sich natürlich die Leute von der Politik, dass sie Lösungen finden. Die Lösungen für eine komplexe Fragestellung sind ja nicht immer trivial, wie gewisse denn zwar behaupten, sondern wenn man an anderer Stelle schon überträgt, beeinflusst das andere. Aber an sich ist es der Hauptpunkt und es ist auch der Punkt von einem Landtagsmandat oder von einem Regierungsmandat. Man muss sich Gedanken machen, wie kann man quasi der Level vom Leben, von der Situation, die wir im Liechtenstein aktuell haben, wie kann man die Situation bewahren in einem ganz schwierigen Umfeld, wo wir momentan drin sind.
Und eben, ihr seid ja dran, noch jetzt, die Wahlprogramme noch am Finalisieren. Ich meine, dort kommt es eben darauf an, dass man dann dort auch den Nerv trifft. Mit dem Programm. Wie sind ihr denn dort? Oder kannst du uns jetzt schon etwas erzählen?
Wir haben einen Workshop gemacht. Wir würden das noch nicht in den Parteigremien jetzt finalisieren. Komplett fertig sind wir nicht. Aber wir sind natürlich an diesen Themen erarbeitet, um zu sagen, können wir eine Aussage treffen? Wie könnten wir der Kostensteigerung in der Krankenkassenprämie, wie könnten wir dort entgegenwirken? Was gibt es für Hebel? Wie gehen wir damit um, dass sich die Leute momentan über den Verkehr, über den Stau am Morgen und am Abend aufregen? Was können wir machen, dass wir sagen, unsere Sozialsysteme, AHV, Pensionskasse, können in Zukunft noch funktionieren? Wir sind im Landtag dran, die Vereinbarkeit, Familie, Beruf am Strukturieren. Es gibt viele Ebenen, wo wir jetzt am Diskutieren sind. Welche Aussagen treffen wir in einem Wahlprogramm? Weil eigentlich gehen dann die Wählerinnen und Wähler in Liechtenstein her und würden vor dem 9. Februar, also sicher etwa 2 Wochen davor, weil die Wahlunterlagen überlegen, sollen sie die Partei unterstützen, weil die treffen die Kernthemen besser oder die anderen. Und darum ist es eine Aussage zwischen, oder ist es eine Wahl vielleicht zwischen Persönlichkeiten und Kernaussagen, was will man vorantreiben.
Und es muss natürlich auch realistisch sein, weil in 4 Jahren wird man gemessen, da dran.
Ja, ich hoffe natürlich, weil ich kann natürlich jetzt behaupten, ich löse jedes Verkehrsproblem und Gesundheitskosten gehen in Zukunft abwärts. Ein OKP, das könnte man gratis machen. Ich kann sehr vieles behaupten. Es, was wir behaupten dort, sollte realistisch sein. Und die Leute würden uns hoffentlich in 4 Jahren dran messen und fragen, du hast dort mal 2024 oder 2025 das Wahlprogramm hinschreiben, ihr macht A, B, C. Haben wir es jetzt gemacht? Wo stehen wir heute? In einem muss gemessen werden.
Und wenn nicht, warum nicht?
Ja, klar. Wir haben vor 4 Jahren auch Sachen ins Wahlprogramm hingeschrieben. Dann kam eine Energiekrise, dann kam Covid. Es sind lauter so Elemente dazu, die kein Mensch geplant hat, zum Glück nicht geplant. Und dann kannst du manchmal, musst du den Fokus auf andere Themen lenken. Oder die Zeit entwickelt sich natürlich weiter. Vor 4 Jahren sind andere Elemente relevant gewesen, wie jetzt vor einem Jahr. Und dann musst du vielleicht Entscheidungen treffen, dass du den Fokus in eine andere Richtung gehst. Aber es ist der Weg, wo man dort gehen muss. Was man sicher im Kern besser machen muss, man muss es erklären, warum ändern wir unsere Haltung zu dem Thema.
Eben, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Wenn Sie jetzt mal von der heutigen Situation ausgehen, was wird für das Liechtenstein also wirklich die grösste Herausforderung sein, mit denen der Landtag und auch ihr von der Regierung in der neuen Legislatur zu kämpfen haben werden?
Wir haben natürlich eine Fragestellung im Moment, das merke ich natürlich aus meiner Betriebsperspektive. Die Firmen sind sehr unter dem Druck. Momentan aufgrund von den Auswirkungen, von Krisen, die weltweit sind, Finanzfragestellungen, Kriegssituationen. Es beeinflusst nicht nur jene Leute dort vor Ort, wo schwierige Situationen, sondern es beeinflusst natürlich die Situation natürlich da. Und als Liechtenstein dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft noch so erfolgreich sein können, brauchen wir sehr spannende, interessante, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Weil nur das Geld, das man in den verschiedenen Sektoren verdient, würde dazu sorgen, dass wir unsere Steuern so nicht erhalten können, dass wir unser Sozialsystem aufrechterhalten können. Und es austarieren auf einem Parkett, das sehr schwierig ist, es ist immer eine Herausforderung. Und klar, wir sind ein kleines Land, eigentlich mit 42'000 Einwohnern bald, sind wir eine kleine Struktur in Europa, sehr ein erfolgreiches Land natürlich. Und dort müssen wir schauen, dass wir erst Status heben können. Und dort muss man die richtigen Hebel schwenken. Aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir mit unseren Partnern, Schweiz, Österreich, Deutschland, im Umfeld, dass wir im Rheintal eine Partnerschaft erleben und gemeinsam im europäischen Kontext vorangehen.
Und wo denken Sie, bei welchen Themen könnten Sie sich besonders einbringen?
Also rein aus meinem Werdegang aus, jetzt habe ich 8 Jahre lang über Mobilität, über Bildung, über einen Schwerpunkt hauptsächlich geredet, würden die Leute sagen, ja gut, du wirst jetzt in den Verkehrselement, in den Bauelement, in den Bildungselement wirst du engagieren. Da gibt es viele Sachen, die mich natürlich interessieren, im Finanzbereich, je nachdem, welches Ministerium ich habe. Aber für mich ist klar, ich brenne für eine Lösung, wie können wir mit dieser Verkehrsthematik weitergehen, weil wir haben jeden Morgen 20.000, 22.000 Pendler, die ins Land kommen, wieder rausgehen. Es würden sehr wahrscheinlich mehr werden. Mit dem muss man klar kommen, wie kann man es ändern. Wir können aber nicht jetzt einfach morgen eine Strasse bauen, weil frisst brauchst du einen Boden, dann kriegst du im Land nicht so schnell. Also es sind so eine Fragestellungen und ich mache mir auch Gedanken, wie können wir in die Systeme so aufsetzen, dass wenn ich das ganze Leben lang geschafft habe, dass ich dann später in der Pension mir nicht Sorgen machen muss, wie komme ich finanziell durch. Und das sind Veränderungen, die nur schon aufgrund der Demografie, wir würden alle älter. Und dort müssen wir Antworten finden. Dort ist man an einem Prozess dran, wo man sich ja, Fragen stellen muss, wie gehen wir mit den demografischen Anforderungen um? Und das wird zunehmen.
Ja, also es gibt einiges, was ansteht, was bewältigt und angegangen werden muss. Zum Schluss, wir müssen langsam zum Schluss kommen, möchte ich Sie schon nach der Wahlprognose fragen. Das haben wir eigentlich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten gemacht. Mit was rechnen Sie von der FDP? Mit was rechnen Sie persönlich? Was hoffen Sie, was wünschen Sie?
Es ist eine Kombination zwischen Hoffnung, Wunsch. Als Partei hofft man natürlich, dass man als Wahlsieger hervorgeht. Wünsche ich mir natürlich auch persönlich. Für die FDP wünsche ich mir natürlich, dass wir stimmenstärkste Partei werden. Schlussendlich würden wir sehen, ob denn alle unsere Landtagskandidaten und Kandidaten bekannt sind. Und in dem Prozess sind wir mittendrin. Wie unsere Auslegeordnung, unser Angebot der Wählerinnen und der Wähler schmeckt. Und es wird dazu führen, dass dann hoffentlich viel schwarze Zettel geworfen werden und man uns die Chance gibt, die Zukunft vom Liechtenstein mitzugestalten. Wo wir schlussendlich landen, werden wir am 9. Februar sehen. Und dann ist der Auftrag, bei irgendeiner Partei wird der Auftrag sein, eine Regierung zu bilden. Dort hoffe ich, dass wir einen guten Prozess haben, dass wir bald zu einem Ende kommen und dann schnell zu einem Ergebnis kommen, um zu sagen, können in dieser Konstellation ja, könnte man die neue Regierungsstruktur dem beginnen. Ob wir Teil sind und die Wählerkonstellation Teil sind, es hängt primär von den Wählerinnen und von den Wählern ab. Dort habe ich eine gewisse Hoffnung. Ich ist offensichtlich, aber das werden wir sehen am 9. Februar.
Oh, Sie haben gefragt, DPL. Was denken Sie, was haben Sie für ein Potenzial?
DPL ist für mich spannend. Du hattest früher 5 Landtagssitz gehabt. Wenn ich jetzt an DPL denke, kann es wieder möglich sein. Spannend wird sein, wenn man der DPL mehr Sitz zuteilt. Gedanklich in einem Modell muss man sich die Frage stellen, wo gehen die Sitz weg? Und für die FDP wird es interessant sein, wenn wir Sitz verlieren, wie viel verlieren wir in der Relation zu der VU? Es ist sicher eine Kernfrage. Dort würden momentan Prognosen im Hintergrund gemacht. Aber ist klar, im Moment, so wie drehend laufen, gibt es eine gewisse Stimmung, dass sich Leute sagen, die grossen 2 Parteien, die Volksparteien, es ist nur meine Heimat, die gehen eher zur DPL. Die aktuellste Analyse zeigt, dass der Trend jetzt nicht so krass ist, wie man nach der ersten Analyse gesehen hat. Ich bin gespannt, wo wir am 9. Februar entstehen.
Aber könnte man sich eine Koalition mit der DPL theoretisch vorstellen?
Theoretisch kann ich mir gerne alles vorstellen. An sich möchte ich quasi den 9. Februar. Er will nicht, er muss ich abwarten. Am 9. Februar wird klar sein, wie die Konstellation ist. Und nach dem 9. Februar kann man ein Gespräch führen. Und dann werden wir sehen, wie die Konstellation aussieht. Ich kann mir auch DPL vorstellen, aber es hängt auch von den Inhalt her. Man muss das Zimmer passen. Also, wenn man in eine Koalition geht, muss man gemeinsame Ziele haben, man muss eine Deckung haben, wo man sieht, so gehen wir gemeinsam vorwärts. Und es nützt nichts, wenn jeder in eine andere Ecke springt. Es funktioniert nicht. Man muss Zimmer wollen, schaffen. Und es ist für mich etwas, wo man dann nachher klären kann.
Dankeschön, Daniel Höri. Wir sind am Ende von unserem heutigen Sonntag. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute für die Wahlen für den 9. Februar. Wir sind gespannt, wie es denn rauskommt. Und gespannt bin ich natürlich auch, was Sie mir jetzt über Ihren zweiten Wunschsong erzählen. Warum sind es die Toten Hosen und warum sind es Tage wie diese?
Ist für mich auch wieder das erste Lied. Ein sehr emotionales Lied. Ich lasse Tote Hosen gern. Mit dem Lied verbinde ich natürlich eine Hoffnung in Zukunft, dass wenn wir am 9. Februar dort stehen können, dass wir hergehen können, zurückschauen können und sagen können, wir haben alles richtig gemacht und wir feiern unser Ergebnis Jetzt kann man sagen, ja, es könnte auch anders kommen. Ich liebe Songs, die mich mitreißen, und das ist zweifelsohne an, wo genau das bei mir passiert.
Dankeschön. Damit beschließen wir unser heutiges Sonntagsgespräch. Zu Gast ist Daniel Oehri, Regierungsratskandidat der Fortschrittlichen Bürgerpartei.
Danke für die Einladung.
Am nächsten Sonntag dürfen wir den Regierungsratskandidat der VU, der Hubert Büchel, bei uns begrüßen. Es wäre schön, wenn Sie ebenfalls wieder mit dabei wären. Petra Matt bedankt sich bei Ihnen daheim für Ihr Interesse und wünscht allen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören miteinander.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen für heute, wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute, hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesen wünscht man sich schon Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, so viel verspricht, erleben wir das Beste. Kein Ende ist in Sicht. Erleben wir das Beste und kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht.
Radio Liechtenstein. Sonntag. Jeden Sonntag ab 11 Uhr. Mit Wiederholung um 8 Uhr abends.